Deutschlandfunk Kultur heute.
Space, the final frontier.
Das All und seine unendlichen Weiten haben die Menschen schon immer fasziniert. Wie Künstler den Weltraum sehen, das zeigt jetzt eine Ausstellung, ein Thema in dieser Sendung. Außerdem hat unser Korrespondent das schwer beschädigte Tschernobyl-Museum in Kiew besucht und in München wird eine neue Leitung für die Kammerspiele gesucht. Am Mikrofon ist Anja Reinhardt, herzlich willkommen. An Popmusik aus Südkorea geht seit ein paar Jahren kein Weg vorbei. Die Karten für die Konzerte der Band BTS in München am Wochenende waren innerhalb kurzer Zeit ausverkauft. Südkoreanische Serien wie Squid Game werden auf der ganzen Welt gesehen, aber südkoreanisches Theater, das ist vermutlich nicht nur in Europa eher noch Niemandsland. Aber vielleicht auch ein Instrument kultureller Softpower, mit dem Südkorea seine Beziehungen zu Europa ausbauen kann. Von China wird Südkorea politisch und wirtschaftlich unter Druck gesetzt, weswegen die USA der wichtigste strategische Partner sind. Aber Seoul sucht auch die Partnerschaft der EU. Bei den Theaterfestspielen in Avignon ist Koreanisch dieses Jahr Gastsprache. Vor Ort ist für uns Theaterkritiker Andreas Klöi, den ich gefragt habe, was es mit diesem Gastsprachenprogramm auf sich hat.
Ja, es ist eine Besonderheit des Festivals von Avignon unter der aktuellen Leitung von Thiago Rodriguez, dass es jedes Jahr eine sogenannte Gastsprache einlädt, also einen außerfranzösischen Sprachraum und damit eine Theaterkultur. Das war schon mal das Spanische, das Arabische und das Englische. Jetzt ist es Koreanisch, weit weg auf dem Globus und doch sehr nah mit K-Pop und natürlich der Industrie, vielleicht eben auch besser bekannt aus dem Kino und mit einer reichen Theaterkultur, die das Festival jetzt für sich entdecken will. Wobei sich das immer auf Südkorea beschränkt. Aus Nordkorea wäre allenfalls Propagandatheater zu erwarten gewesen. Darauf hat das Festival verzichtet.
Dann erzählen Sie uns doch mal, was Sie entdeckt haben bei den Produktionen, die da in Avignon zu sehen sind.
Ja, erstmal eine sehr große Bandbreite vom sehr beeindruckenden zeitgenössischen Tanztheater über den Versuch, traditionelle Formen neu zu interpretieren, bis zum sehr inhaltlichen, ernsthaften Dokumentartheater. Ich habe auch was zum Hören mitgebracht. Das ist ein Auszug aus Liquid Sound, einer Performance, die traditionelle koreanische Theaterformen mit Zirkus verbindet und mit Club-Atmosphäre, wobei es am Ende dann doch recht folkloristisch anmutet, so ein bisschen wie eine Darbietung für Touristen, vor allem auch, weil nicht recht klar wird, was der Abend über das formale Experiment hinaus erzählen will. Weiter stärker wirkt da die Arbeit der Choreografin Sung Im-Hae, die in London lebt, mit dem Titel One Degree Celsius.
Worum geht's da? 1 Grad Celsius?
Das bezieht sich auf die Klimaerwärmung. Sung Im-Hae setzt die Tänzerkörper auf der Bühne einem zwar unsichtbaren, aber offensichtlich starken Druck aus. In der Schlussszene zum Beispiel wird das Licht immer heller, orange wie die Sonne und blendet ins Publikum, bis die TänzerInnen kaum noch als Schatten erkennbar sind. Sie verknäuen sich da, als ob sie schmelzen würden. Vorher schwanken sie wie Bäume oder sie bewegen sich heftig durch den Raum, wobei sie immer wieder einknicken. Das hat eine große körperliche Kraft, eine Plastizität, die hinreißend ist.
Das waren jetzt 2 Produktionen aus dem Bereich Tanz. Wie steht's um das Schauspiel aus Korea im Programm? Was gibt's da zu sehen?
Da möchte ich eine Arbeit herausheben, die sich formal sehr stimmig und inhaltlich nachdenklich mit einem dunklen Kapitel in der Geschichte von Südkorea befasst. Island Story heißt sie, die Geschichte einer Insel. Da geht es um das Massaker auf der Insel Jeju von 1948, als nach einem angeblichen kommunistischen Aufstand in Südkorea 270 von 400 Dörfern auf der Insel zerstört wurden durch die Polizei und das Militär und die Zivilbevölkerung gefoltert und umgebracht. Das wird im Land erst nach und nach aufgearbeitet, zum Beispiel wohl eben in einer Theaterarbeit wie dieser, die Testimonials verbindet mit einer kommentierenden Recherche und damit das Dokumentarische sehr schlüssig und auch sehr bewegend einbettet. Auch da können wir kurz reinhören. Das war ein kurzer Auszug aus dem koreanischen Theaterabend Island Story vom Festival in Avignon. Man hört vielleicht den atmosphärischen Raum, den diese Inszenierung vermittelt, vor allem über Sound. und gleichzeitig die ruhige dokumentarische Berichterstattung. Sie kann uns damit die Geschichte dieser politischen Repression sehr nahe bringen und auch ihre Nachwirkung bis heute, das Trauma, das die Bevölkerung auf der Insel bis heute gefangen hält wie in einem Käfig.
Ist es denn insgesamt ein ansprechendes Programm? Wie würden Sie das beurteilen?
Ich bin ein bisschen ambivalent. Einerseits begegne ich tatsächlich tollen Arbeiten, andererseits bleibt es mehr ein Stippen als wirklich ein Eintauchen in eine ganze Theaterszene. Wie repräsentativ die Auswahl ist, bleibt letztlich offen. Aber ein Höhepunkt steht sicher noch an, nämlich eine Lesung der Schauspielerin Isabelle Huppert und Yeyong Lee mit einem Text der Nobelpreisträgerin Han Kang, genau zu diesem Thema übrigens des Massakers von Jeju. Und wenn man bedenkt, dass das letzte Gastspiel aus Korea in Avignon vor 26 Jahren lief, dann kann man schon von einer Horizonterweiterung sprechen.
Vielleicht sprechen wir zum Schluss, Herr Kloy, noch einen anderen Aspekt an, der in Deutschland, wahrscheinlich nicht nur in Deutschland, doch recht relevant ist, dass es immer weniger Geld eben, öffentliche Gelder fürs Theater gibt. Es ist auch in Frankreich ein Problem. Soeben wurden weitere kurzfristige Kürzungen der staatlichen Kulturförderung bekannt. Ist das ein Thema beim Festival in Avignon?
Das ist natürlich ein großes Thema beim Festival in Avignon. Es gab gerade gestern auch eine Protestversammlung und es kann gut noch zu weiteren Aktionen kommen im Festival, möglicherweise auch zu Streiktagen, Warnstreiks der Bühnengewerkschaften. Die neuen Kürzungen, die jetzt zum Saisonende bekannt gegeben wurden, die betreffen ganz besonders die sogenannten Centres Dramatiques Nationaux. Das sind regionale Theaterzentren, nicht die großen Leuchttürme in Paris, aber die kulturelle Grundversorgung, das kommt natürlich überhaupt nicht gut an, schon gar nicht an einem Ort wie Avignon, das als Festival explizit nicht in Paris konzipiert ist und sich die Dezentralisation immer schon in die DNA geschrieben hat.
Andreas Kloy über die koreanischsprachigen Produktionen beim Theaterfestival in Avignon. Vom Mars aus sehen die Dinge auf der Erde anders aus. Eine ganze Reihe an Philosophen und Schriftstellern seit dem 17. Jahrhundert hat diesen Perspektivwechsel genutzt, um Distanz auch zum eigenen Denken zu gewinnen. Die Unendlichkeit des Weltalls als Denkfigur kann vielleicht Kategorien wie Wichtigkeit und Unwichtigkeit schärfen und sie eröffnet gleichzeitig den Raum für fantastische Welten. Das hat Künstler schon seit dem 16. Jahrhundert fasziniert. Albrecht Dürer fertigte Holzschnitte von Himmelskarten, die Romantik widmete sich atmosphärischen Himmelsphänomenen und mit der Raumfahrt etablierte sich der Begriff der Space Art. Das Artmuseum im Bahnhof Rolandseck in Remagen widmet seine neue Ausstellung dem Weltraum und der Weltflucht seit der Moderne. Zu den Sternen heißt die Schau und Susanne Lurweg hat sie gesehen.
Eine riesige Parabolantenne ragt in den Himmel. Sie ist Teil der Installation Outer Space Transmitter. Besucherinnen und Besucher des Artmuseums können von hier aus Botschaften ins All senden. Mit Hilfe eines eigens von der Künstlerin Mona Schulzeck entwickelten Alphabets. Es ist eine Einladung zum Dialog mit außerirdischen Lebensformen. Julia Wallner, Direktorin des Artmuseums und Kuratorin der Ausstellung.
Es gibt auch in der NASA Programme, die sozusagen gar nicht ausschließen, dass es womöglich außerhalb unserer Galaxien intelligentes Leben gibt. Anders als in einem Krieg der Welten inszeniert Mona Schulzeck eigentlich eine Begegnung.
Der Wunsch, mit dem Universum in Kontakt zu treten, begleitet die Menschheit seit ihren Anfängen. Immer wieder verbinden sich Sehnsucht nach den Sternen und Fantasien von Macht und Expansion. Heute sind es Tech-Milliardäre wie Elon Musk oder Jeff Bezos, die von der Besiedlung des Mars oder des Mondes träumen. Der Künstler Björn Melus greift dies in seiner Videoarbeit Revelation auf. Ohne Musk oder Bezos direkt zu zeigen, verbindet er biblische Motive mit Bildern der Popkultur.
Also und da fliegen zum Beispiel diese kleinen Weltraumrover von Elon Musk wie kleine tickende Uhrzeiger oder wie ein apokalyptisches Symbol durch das Bild. Also die Vorstellung einer Vision, das ist etwas, was Björn Melus da erzählt und dem er eigentlich ein Recht auf Utopie entgegensetzt. Etwas, was vielleicht auch über diese Besiedlungsfantasien hinausreicht.
Dass der Blick in den Himmel seit jeher mit Machtansprüchen verbunden ist, wird auch in Karl Spitzwegs Gemälde Der Astrologe deutlich. Es zeigt einen Gelehrten, der angestrengt durch ein Sternenteleskop blickt.
Spitzweg bezieht sich auf Wallenstein, der sich von einem Astrologen Ideologen beraten lässt und dadurch seine militärischen Strategien ableitet. Diese Abhängigkeit des Menschen von den Konstellationen der Planeten, die ist natürlich einerseits praktisch, auf der anderen Seite natürlich die teilweise bis in den Wahnsinn reichenden Schlüsse, die wir daraus ziehen.
Es gibt die dunkle Seite des Mondes, die dunklen Seiten des Alls. Die Sehnsüchte nach einer besseren Welt stehen aber im Zentrum der meisten Arbeiten. Wie auch in dem Werk »Die umkreiste Sonne« von Hans Arp. Mit seiner abstrakten Formensprache schafft er eine Skulptur, die trotz ihrer Reduktion eine fast ebenso starke Ausstrahlung besitzt wie das reale Gestirn. Arp blickte durchaus skeptisch auf die Weltraumbegeisterung seiner Zeitgenossen und teilte sie in zwei Gruppen, Mondträumer und Mondfahrer.
Die Mondträumer sind eigentlich gar nicht technikbegeistert, sondern die suchen den Mond eigentlich eher in sich. Und die Mondfahrer sind die, die natürlich nach vorne drängen und tatsächlich dieses Wagnis antreten.
Besucherinnen und Besucher können in Remagen selbst Teil eines neuen Kosmoses werden, wenn sie vor den Arbeiten des Fotografen Thomas Ruff stehen. Er hat Bildmaterial der NASA verwendet, um dreidimensionale Ansichten vom Mars zu schaffen. Mit einer 3D-Brille öffnet sich der Blick in eine Landschaft, die zugleich faszinierend und unheimlich wirkt.
Auch das ist ja ein Aspekt der Weltflucht und er imaginiert eigentlich eine Perspektive, die wir einnehmen, wenn wir selbst dort anlanden würden. Also bei ihm fällt eben das Visionäre und die Wirklichkeit überein.
Den Schlusspunkt setzt eine Videoarbeit der israelischen Künstlerin Yael Batana. Auf einer idyllischen Lichtung wartet eine Gruppe tanzender Menschen in weißen, fast priesterlich wirkenden Gewändern auf ein gewaltiges Raumschiff. Ob es jemals landet, bleibt offen. Umso deutlicher steht eine Frage im Raum.
Wie schaffen wir es denn eigentlich als Menschheit, uns aus diesem selbstgemachten Schlamassel zu befreien? Und haben wir denn noch Hoffnung für unseren Planeten?
Gerade in einer Zeit der Krisen erscheint die Flucht an einen anderen, besseren Ort verständlich. Die Ausstellung macht jedoch deutlich, dass jede Vision vom Weltraum auch eine Frage an die Gegenwart ist. Nehmen wir unsere alten Machtansprüche einfach mit ins All oder gelingt es, den Blick in die Sterne als Anlass zu begreifen, das Leben auf der Erde neu zu denken?
Zu den Sternen, eine Ausstellung im Bahnhof Rolandseck in Remagen. Susanne Lurweg war dort. In den vergangenen Monaten hat Russland die Intensität seiner Luftangriffe auf die Ukraine, vor allem auf Kiew, deutlich erhöht. Hunderte Drohnen sowie ballistische Raketen und Marschflugkörper haben nicht nur die Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur getroffen, sondern auch Wohnhäuser, Krankenhäuser, Schulen und Kindergärten. Mehr als 1300 Zivilisten wurden seit Januar dabei getötet. Die russischen Attacken richten sich immer wieder auch gegen Kulturstätten, wie zuletzt das Höhlenkloster in Kiew. Und vor anderthalb Monaten wurde das Nationale Tschernobyl-Museum schwer beschädigt. Es wurde 1992 in der ehemaligen Feuerwache eingerichtet, von der aus Feuerwehrleute nach der Reaktorkatastrophe zum Einsatz ausrückten. Es ist eines der zentralen Erinnerungsorte für die Nuklearkatastrophe. Wie es dort nun weitergeht, das hat sich unser Korrespondent Friederik Rother bei einem Rundgang angeschaut.
Vitalina Martinowskas Arbeitsplatz liegt in Trümmern, denn das Tschernobyl-Museum in seiner alten Form gibt es nicht mehr. Martinowska zeigt auf die ehemaligen Ausstellungsräume. Metallteile hängen von der Decke, auf dem Boden liegt Schutt, seit Ende Mai eine russische Rakete in unmittelbarer Nähe explodierte. Aber das ist noch nicht alles. Nach dem Einschlag kam es zu einem Brand und der größte Teil des Dachs ist abgebrannt. Durch Niederschläge kommt es an den Wänden zu Feuchtigkeitsschäden, was sich äußerst negativ auf den Zustand des denkmalgeschützten Gebäudes auswirkt. Dieses Gebäude erinnert stellenweise an eine Ruine. Auch ganze Außenwände fehlen. Vitalina Martinowska leitet das Tschernobyl-Museum in Kiew, einen der wichtigsten ukrainischen Gedenkorte zur Atomkatastrophe von 1986. Sie führt durch das Gebäude. Hier sehen wir die größte Ausstellungshalle des Museums, in der viele Informationen über die Entwicklung der Atomindustrie in der Ukraine und der Welt präsentiert wurden, über den aktuellen Stand der Atomkraft und ihre Zukunft. Fotos aus der Sperrzone wurden auch gezeigt. Persönliche Gegenstände der Liquidatoren, die unter gefährlichsten Bedingungen die Folgen der Katastrophe eingedämmt haben. Geheime sowjetische Regierungsdokumente. Viele von ihnen wurden freigegeben. Und wir können nun endlich die Wahrheit über die ersten Stunden nach der Explosion erzählen, über die ersten Maßnahmen, über die Telegramme, die nach Moskau geschickt wurden und die klare Informationen enthielten, wie die Strahlung in Tschernobyl tatsächlich war. Moskau verfügte von den ersten Tagen an über Informationen, was in Tschernobyl geschah. Eine Sammlung, die es nur hier gab. Ein Großteil der Exponate, Martinowska schätzt 90%, konnten ihr Team und die Rettungskräfte nach der Explosion retten, aber teilweise stark beschädigt. Besonders bitter, das Museum war erst kurz vor der Explosion wiedereröffnet worden, nach einer langen Renovierung. Die letzten 4 Jahre meines Lebens habe ich in diesem Museum verbracht. Alles hier habe ich mit voller Hingabe gemacht. Ich wollte wirklich ein Projekt zu Ende bringen, auf das nicht nur das zuständige Ministerium, sondern auch das Land stolz ist. Regelmäßig werden durch russische Angriffe historische Gebäude, wie zuletzt das Kiewer Höhlenkloster, oder bedeutsame Einrichtungen wie das Tschernobyl-Museum stark beschädigt. Viele Menschen hier sehen diese Angriffe als Versuch, die ukrainische Kultur auszulöschen. Die Regierung spricht von knapp 2000 beschädigten und teils auch zerstörten Kulturstätten, mit Schäden im Milliardenbereich. Und sie reagiert. Aus frontnahen Gebieten etwa müssen seit einigen Monaten Museumsexponate weggebracht werden. Auch ein Fonds wurde vor kurzem aufgesetzt. Tetyana Berezhna, ukrainische Kulturministerin. Nun haben wir den ukrainischen Fonds für Kulturerbe gegründet, in den internationale Partner Mittel für den Wiederaufbau ukrainischer Kulturinstitutionen und des Kulturerbes investieren können. Derzeit befinden sich dort fast 5 Millionen Euro. Ob daraus auch Geld an das Tschernobyl-Museum fließt, ist aktuell unklar. Wie geht es in dem zerstörten Museum weiter? Es gibt viel zu tun aktuell. Exponate müssen untersucht werden, Strukturen für den Wiederaufbau müssen geschaffen, Spendenkonten eröffnet werden. Und wohl das Wichtigste, Experten müssen klären, wie stabil das Gebäude ist, ob und wie es restauriert werden kann. Vitalina Martinowska hofft, dass sie bald anfangen können mit dem Wiederaufbau. Damit werden sie und ihr Team jahrelang beschäftigt sein, nachdem eine Nacht alles verändert hat. Aber anders geht es nicht, meint sie. Wir haben keine andere Möglichkeit, als das Tschernobyl-Museum wieder aufzubauen. Deshalb müssen wir uns jetzt alle zusammenreißen, ungeachtet unseres psychisch-emotionalen Zustands, und weitermachen.
Frederik Rothe über das schwer beschädigte Nationale Tschernobyl-Museum in Kiew. Als vor 10 Jahren der Vertrag von Frank Castorf an der Berliner Volksbühne nach einem Vierteljahrhundert nicht verlängert wurde, er war dort Intendant, galt das vielen als kulturpolitischer Einschnitt und in den Feuilletons wurde darüber ausgiebig und durchaus emotional diskutiert. In München soll nun die Intendanz von Barbara Mundel nach 8 Jahren enden. Sie leitet das Haus seit Beginn der Spielzeit 2020/21. Der Start war damals schwierig, die Auslastung zuletzt aber bei 76%. Und die besucherstärkste Saison liegt gerade zurück, seit mehr als 20 Jahren. Barbara Mundel würde auch ihre Intendanz gerne um 2 Jahre verlängern. Das Kulturreferat der Stadt München dagegen hat sie bei der Nachfolgesuche schlicht übergangen und eine externe Personalberatung für die Nachfolgesuche engagiert. Unser Münchner Theaterkritiker Christoph Leibold mit einer Stilkritik.
Wenn Intendantinnen oder Intendanten neu an einem Theater starten, dann kostet das was. Vor allem auch Nerven. Neben Geld braucht es deswegen ausreichend Geduld. Sicher, Leitungspositionen wichtiger Kultureinrichtungen werden bewusst regelmäßig neu besetzt, weil Kunst immer wieder Impulse braucht. Das ist allerdings noch lang kein Argument für blinden Aktionismus. Kurswechsel, die mit einer neuen Intendanz einhergehen, benötigen Zeit. Theaterschaffende, die neu in eine Stadt kommen, müssen ihr Publikum kennenlernen. Das Publikum wiederum seine Sehgewohnheiten neu justieren angesichts ungewohnter Ästhetiken auf der Bühne. Vor der dritten Spielzeit, so der Konsens unter Kennern, ist es schwer, eine seriöse Aussage darüber zu treffen, ob die künstlerische Saat, die eine Intendanz gesät hat, aufgeht oder nicht. Barbara Mundel steht zwar schon deutlich länger an der Spitze der Kammerspiele, aber so lange nun auch wieder nicht, wenn man die beiden Corona-Jahre aus der Bewertung streicht. Und vor allem, Der Erfolg hat sich inzwischen eingestellt. Die lange vor sich hindümpelnde Auslastung stimmt wieder. Und zum letzten Berliner Theatertreffen, der jahresbesten Schau deutschsprachiger Bühnen, waren die Kammerspiele gleich mit 2 Produktionen eingeladen. Dazu kommen etliche Auszeichnungen. Schon einmal hat München den Erfolg an seinen Kammerspielen voreilig abgewürgt. Bei Mundels Vorgänger Matthias Lilienthal lief es in den Anfangsjahren ähnlich zäh. Als Mitte seiner Intendanz klar war, dass eine Stadtratsmehrheit gegen eine Verlängerung mit ihm stimmen würde, kam Lilienthal seiner Demontage zuvor und erklärte von sich aus, er stünde nicht weiter zur Verfügung. Die verbleibenden 2 Jahre seiner Amtszeit nahm das Haus dann aber derart Fahrt auf, dass die Stadt sich die Frage gefallen lassen musste, wieso sie denn den Erfolgsintendanten vergrault hatte. Im Grunde scheint München drauf und dran, denselben dämlichen Fehler von damals ein zweites Mal zu begehen. Nochmal, ja, regelmäßige Wechsel an der Spitze von Spitzentheatern sind notwendig. Aber ein Schiff, das volle Fahrt voraus auf Erfolgskurs ist, vor der Zeit ohne Not zu versenken, ist schlichtweg töricht. Zumal, wie gesagt, Intendanzwechsel kosten. Nicht nur, aber eben auch Geld. Rund 1 Million Euro verschlingt so ein Neustart unter neuer Leitung. Dabei gibt es künstlerisch gerade überhaupt keinen Grund, zumal in Zeiten Klammerkassen, so viel Geld zum Fenster rauszuwerfen.
Anmerkungen von unserem Theaterkritiker Christoph Leibold zur Intendantensuche bei den Münchner Kammerspielen. Heute hat die Bundesregierung den Entwurf für den Haushalt 2027 beschlossen und das hat auch Folgen für den Bundeskulturetat. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
Wie es heißt, muss Kulturstaatsminister Wolfram Weimer für das kommende Jahr Einsparungen in seinem Etat hinnehmen. Nach einem Facebook-Post des Bundesvorsitzenden für Kultur und Medien Sven Lehmann sind demnach Mittel für die Filmförderung betroffen, die um mehr als 35 Millionen Euro auf 214 Millionen Euro gekürzt werden sollen. Für das Zukunftsprogramm Kino sind offenbar keine Mittel mehr vorgesehen. Informationen der Zeitschrift Musikwoche zufolge werden mehrere Musikprojekte von den Kürzungen betroffen sein. Während die gemeinnützige Initiative Musik im laufenden Jahr noch mit einem Etat von 19,2 Millionen Euro rechnen durfte, müsste die Förderstelle 2027 mit lediglich 15 Millionen auskommen. Das würde für die Institution ein Minus von knapp 22% im Budget bedeuten. Noch härter könnte es das Reeperbahn-Festival treffen. Statt 6,3 Millionen Euro sind im kommenden Jahr laut dem Entwurf nur noch 3 Millionen Euro an Fördergeldern angedacht. Andere Ausgaben könnten stattdessen erhöht werden, wie etwa für die Bayreuther Festspiele. Sie sollen laut Musikwoche eine Erhöhung von rund 1 Million Euro behalten. Bei dem Dokument handelt es sich bisher um einen Entwurf. Änderungen sind also noch möglich. Nach dem Wirbel um den Deutschen Buchhandlungspreis soll das Auswahlverfahren für den Deutschen Verlagspreis geändert werden. Nachgebessert wurde an dem Verfahren jetzt, dass der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und die Kurt-Wolf-Stiftung beratend am Verfahren beteiligt werden, auch bei strittigen Fällen. Dieses weiterentwickelte Verfahren diene einer transparenten und sorgfältigen Bewertung im Auswahlprozess. Die wird als wichtiges Signal für die Branche interpretiert, nachdem Staatsminister Wolfram Weimer im Frühjahr 3 linke Buchläden von einem Preis ausgeschlossen hatte. Laut Ausschreibung sind keine Verlage teilnahmeberechtigt, deren Programm Bücher mit jugendgefährdenden, gewaltverherrlichenden, verfassungsfeindlichen oder rassistischen Inhalten umfasst. Im absoluten Ausnahmefall sei es allerdings denkbar, Nominierte im Rahmen des sogenannten Haber-Verfahrens vom Verfassungsschutz prüfen zu lassen. In die Debatte Kultur als Staatsziel kommt Bewegung. Sie wird seit Jahrzehnten geführt, aber das Ziel der Befürworter ist noch nicht erreicht, Kultur als Staatsziel ins Grundgesetz zu schreiben. Heute hat die Linksfraktion im Bundestag dazu einen Antrag eingereicht. Linken Politiker David Schliesing setzte sich vehement dafür ein, auch um eventuell Kürzungen in diesem Bereich zu vermeiden.
Kultur gehört wie Sport zur unabdingbaren öffentlichen Daseinsvorsorge. Wir brauchen dieses Staatsziel, denn Kulturförderung ist keine bloße Subventionspolitik für die Freizeit. Sie ist harte, unerlässliche Präventionsarbeit im Dienst unserer Demokratie.
Grundsätzliche Unterstützung bekam er von den Grünen und der SPD, die beide ein Staatsziel Kultur anstreben. Die Unionsfraktion sprach sich dagegen aus.
Das waren die Kulturmeldungen mit Antje Allroggen. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner verzichtet auf eine erneute Kandidatur. Mehr dazu gleich in den Informationen am Abend. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.